dieses intensiven Tages. Wir haben schon eine Menge gehört. Wir haben uns gestern Abend und heute Nachmittag mit einigen wichtigen, fundamentalen, einfachen Wahrheiten unseres christlichen Glaubens auseinandergesetzt. Wahrheiten, die es dann aber in sich haben. Gott ist gut, hieß es gestern Abend. Darum träume groß. Und ich habe euch ermutigt, die Träume Gottes zu träumen, so gegründet in der Güte, in der Größe unseres Gottes. Wir haben dann heute Nachmittag uns angeschaut, diese Aussage Gottes über unser Leben, dass wir wichtig sind für ihn, dass wir in seinen Augen bedeutend sind, seine Kinder sind und dass wir uns darum selbstlos investieren in sein Reich, in andere Menschen. Und dann heute Nachmittag im zweiten Teil das wichtige Thema, dass Jesus der Herr ist, die letzte Instanz im Universum und dass es darum unsere Aufgabe ist, die gesellschaftlichen Realitäten wahrzunehmen und uns hier im Namen Jesu einzubringen. Das ist die Berufung von Gemeinde mit all den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Das waren zum Teil seelsorgerliche Themen, aber auch zum Teil Themen, die ich versucht habe, euch ins Stammbuch zu schreiben, wenn ihr euch als Gemeinde aufmacht, hier in Oberhausen ein Segen zu sein. Das steht hier unter der Sendung Gottes, unter den Verheißungen Gottes. Aber es heißt auch, dass wir uns immer wieder entscheiden müssen, die Wege Gottes zu gehen und mutig hier voranzugehen. Und da will ich euch heute Abend noch weiter unterstützen mit der Thematik von heute Abend. Bei Gott sind alle Dinge möglich, darum geh mutig voran oder darum geht als Gemeinde mutig voran. Ich möchte noch mal beten, dass der Herr uns jetzt zum dritten Mal Konzentration und die innere Spannung gibt. Ja, es war ein sehr intensiver Tag. Meine Geschwister haben schon so lange zugehört. Wir haben so viele Wahrheiten angesprochen. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, das alles zu sortieren und dass das hängen bleibt und ihnen nachgeht, was du für sie vorbereitet hast. Und das wird bei jedem anders sein. Ich möchte dich für mich bitten, dass ich konzentriert und von dir abhängig Wahrheit des Wortes Gottes predige und hilf uns, dass wir das mit einem feinen, aufmerksamen, demütigen, geistlich hungrigen Herzen aufnehmen und dass wir es dann mit deiner Hilfe, Heiliger Geist, verarbeiten und umsetzen. Komm, du Geist der Ermutigung, komm, du Geist der Freude, brüte du über uns, erfrische uns, lass uns aufatmen in deiner Gegenwart. Danke, dass wir nichts leisten müssen, dass wir nichts geben müssen, was du uns nicht vorher anvertraust. Du beschenkst uns erst. Und dann gehen wir und geben weiter. Ich segne meine Geschwister. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wenn Menschen ihr Leben an Jesus orientieren und dann im Alltag versuchen, mit Jesus zu leben, dann erleben sie ganz schnell Reaktionen aus ihrem Umfeld. Viele Menschen haben keine Probleme, wenn Menschen ihres Bekanntenkreises an Weihnachten in die Kirche gehen. Das ist irgendwie noch kulturell akzeptabel. Das machen sehr viele Menschen in unserem Land. Oder unsere Umgebung hat auch keine Probleme damit, wenn Christen sich im Rahmen einer Gemeinde für soziale Belange einsetzen und jetzt die Gemeindetüren öffnen, um den Flüchtlingen irgendwie Unterschlupf zu gewähren. Etwas kritischer wird es, wenn der Ehemann, die Ehefrau oder der Freund, wenn sie nun Jesus irgendwie entdeckt haben, anfangen regelmäßig zu einem Gottesdienst zu gehen. Also einmal im Jahr oder auch zweimal im Jahr, das ist ja noch akzeptabel. Aber wenn dann jetzt jemand anfängt, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, dann macht sich auf der Stirn vieler Zeitgenossen, so der persönlichen Umgebung, ein Stirnrunzeln breit. Warum musst du da jetzt jeden Sonntag hinrennen? Kriegt man dann zu hören. Noch kritischer wird es, wenn dieser neue Christ aus dem Glauben heraus Konsequenzen für sein Leben zieht und irgendwie anfängt, sein Verhalten im Alltag zu verändern. Etwa wenn er als junger Mensch seine Partygewohnheiten verändert und nicht mehr bis 3 Uhr nachts unterwegs ist und sich irgendwo verlaufen lässt und dann so halb angetrunken nach Hause torkelt, sondern wenn sich da irgendwas verändert, er irgendwie anders ist und nicht sich mehr so gehen lässt. Oder noch kritischer wird es, wenn wir dann am Arbeitsplatz anfangen, unserem Glauben gemäß zu handeln und dort hier irgendwie die Spielchen nicht mehr mitspielen, die man so gängig spielt, mit den kleinen Tricksereien, mit den kleinen Freiheiten, die man sich so nimmt und letztlich damit die Firma betrügt. Wenn dann da jemand so konsequent ist, dann ist das wie eine Bedrohung. Dann fühlt man sich ja irgendwie schlecht, wenn der so einen moralischen Standard lebt und man selbst nimmt sich andere Freiheiten. Das ist dann nicht mehr so fein. Oder wenn dann der Ehepartner, der jetzt gerade Christ geworden ist, oder der Partner, der jetzt gerade Christ geworden ist, darauf drängt, die Ehe zu legalisieren und nicht einfach so weiterzumachen in einer Ehe, in einer Beziehung, die eben nicht Ehe leben möchte, dann werden die Reaktionen konkreter und dann werden sie aggressiver und dann hört irgendwie die Freundschaft schnell auf. Auf völliges Unverständnis trifft dann ein junger Christ, wenn er anfängt, in seinem Leben Gott zu vertrauen und auf dieser Grundlage für die Sache Gottes mutige Schritte einleitet, ja, für Gott irgendwie Risiken eingeht. Und wenn jemand irgendwie auf die Idee kommt, so gut aufgestellt im Berufsleben, das alles zurückzustellen, um sein Leben Christus zur Verfügung zu stellen und in die Mission zu gehen. Also dann kriegen die Menschen die ganz große Krise. Jetzt wird er radikal, jetzt wird er Fundamentalist. Warum so radikal? Das ist gefährlich. Oder wenn sie mitbekommen, dass da jemand anfängt, aus Liebe zu Jesus Geld wegzugeben, seinen Zehnten zu geben. Also, wie kann man da ein paar hundert Euro im Monat einfach so weggeben? Mensch, das ist unnüchtern. Oder wenn sich jemand für den Pastorenberuf entscheidet und damit gegen eine säkulare christliche Karriere, das könnte für manche Familie, die nicht christlich aufgestellt ist, zu einer ganz großen Tragödie werden. Unser Sohn will Pastor werden. Was ist denn das? Und die ganze Familie geht auf Abstand. Oder wenn wir den Mut haben, irgendwo mitten im Beruf, in der Mittagspause, für Kranke zu beten. Das ist ja nun ganz gefährlich. Was ist denn das für ein Spirit? Und Menschen gehen irgendwie auf Distanz und fragen sich, was ist hier los? Das können sie nicht nachvollziehen, dass Glaube solche Konsequenzen hat, dass man so sein Leben sich mit seinem Leben einlässt auf den Christus und tatsächlich Konsequenzen zieht und nicht einfach den Glauben so irgendwie kultiviert lebt, wenig angriffig lebt. Eben in dem Sinne Jesus lebt, wie wir es heute Nachmittag sagten, unter dieser Herrschaft Jesu. Dabei wären all diese Schritte, die ich angedeutet habe, wenn jemand so anfängt, für Christus alles zu geben, dann sind das ja so ganz normale Reaktionen auf die Entdeckung, wer Gott ist. Wir haben gestern Abend gesagt, Gott ist gut. Und wer der Güte Gottes begegnet ist, wer der Liebe Gottes begegnet ist, wer das erlebt hat, wie Christus mein Leben verändert, wie Paulus es eben erlebt hat, für den ist es so normal, jetzt wirklich Christus nachzufolgen. Der muss in die Gemeinde kommen am Sonntagmorgen. Der will auch seine Geschwister sehen. Der fängt an, sein ganzes Berufsleben zu verändern. Ich weiß, meinen ersten Jünger, den ich hatte, den musste ich jeden morgens um 6 Uhr beten am Telefon. Der fuhr mit seinem Mercedes, hatte so eines der ersten Autotelefone Und wir machten Jüngerschaft. Er musste sein ganzes Leben und seine ganze Firma auf den Kopf stellen, weil das alles gegen den Willen Gottes war. Betrug überall, Tricksereien überall. Finanzamt, Kollegen, die Kunden. Also wo ich Profit mache, mache ich Profit. Eine ganz, ganz andere Lebenseinstellung. Und jetzt veränderte Christus sein Leben und wir mussten jedes Detail durchgehen. Jeden Tag hat er mir erzählt, was heute anstand. Und ich habe ihm gesagt, kannst du nicht mehr tun, hier musst du dich verändern, hier musst du zum Finanzamt gehen, du musst die Sachen in Ordnung bringen, so geht das nicht, wie du hier mit deinem Kunden umgehst. Und er war immer dabei, ganz aufrichtig und eifrig für Jesus, die Dinge in Ordnung bringen. Und einmal waren wir so mitten im Gespräch und dann bekamen wir zwei Taxifahrer mit, die in der Funke waren und irgendwie hörten, wie wir die ganze Zeit da am Telefon redeten. Und da war so die Reaktion der Taxifahrer, das sind zwei Verrückte. Die reden laufend über Jesus. Und sie konnten das nicht nachvollziehen, wie hier Menschen so radikal über Jesus dachten. Aber das war so natürlich und das war nicht angestrengt. Und mein Freund, er hungerte danach. Diesem Jesus, der alles neu gemacht hatte in seinem Leben, gerecht zu werden und wollte sein Leben auf die Wahrheit des Wortes stellen. Gott ist gut. Darum träumen wir groß und darum wollen wir unser Leben verändert sehen. Und wir können uns das alles leisten, weil so Gott für uns ist und mit uns unterwegs ist und für uns sorgt. Dass all diese Erwartungen nicht einfach nur Wunschdenken sind, wenn wir dann darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist und jetzt uns dann auch hilft, sein Herrsein zu leben und unter seiner Gnade zu leben und dabei Erfolg zu haben, das wird durch eine zweite Aussage über Gott bestätigt, die ich euch hier vorne angeschlagen habe, durch die Aussage eben, dass Gott nicht nur gut ist, sondern dass bei ihm alle Dinge möglich sind. In der Begegnung mit dem jungen, reichen Mann, darüber sprachen wir gestern Abend, stellt Jesus nicht nur die These auf, dass Gott gut ist, sondern am Ende hieß es ja auch, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Und die Konsequenz aus dieser These heißt für mich, darum gehen wir mutig voran. Darum sind wir in der Lage, Risiken einzugehen, mit Christus etwas zu wagen. Und das will ich euch zeigen anhand eines Textes, der so wunderbar ist, den ihr alle kennt. Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Lasst uns das mal sehr neu hören und so mit einer inneren Offenheit hören. Jesus, lass mich verstehen, was willst du hier sagen? Ich lese den Text. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen. Er hatte den Volksmassen gedient und jetzt wollte er sich absetzen, in die Stille gehen. Er drängte die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern und ging auf den See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien dabei vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt doch nicht, rief er. Ich bin es doch. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir doch auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich und er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Und dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Die biblische These, dass Gott gut ist und dass bei ihm kein Ding unmöglich ist, das ist ein Lebenselixier für uns, oder? Das lässt uns aufatmen, das lässt uns Hoffnung haben für morgen. Das lässt uns Hoffnung haben für morgen und jeder von uns hat das irgendwie erfahren. Für mich war es eine erste wichtige Erfahrung in unserer jungen Ehe. Wir hatten unsere ersten Kinder bekommen und eines Tages bekam meine Frau Rückenprobleme, die so stark wurden, dass wir uns sehr ernsthafte Gedanken machten über die Zukunft. Die Ärzte hatten keine Lösung, behandelten sie, aber konnten ihr nicht helfen. Irgendwie war da etwas, sie war wie gelähmt, ich musste sie zum Teil durch die Wohnung tragen, sie konnte nicht selbst von einem Zimmer zum anderen gehen. Und wenn man dann drei kleine Kinder hat, dann fängt man an, sich Gedanken zu machen. Sie quälte sich absolut durch den Alltag und bekam dann von einer Freundin eine Israel-Reise geschenkt. Und das war so attraktiv, dann bekommt man mal eine Israel-Reise geschenkt. Und wir beteten sehr, kann sich das überhaupt leisten? Und irgendwie mit großem Gottvertrauen hat sie gesagt, ich probiere es einfach. Und hat sich dann auf die Reise gemacht und durch die Tage gequält, mit vielen Medikamenten ausgestattet. Und dann kam es da in Jerusalem zu einem Gottesdienst und Derek Prinz leitete den Gottesdienst, dieser alte Vater im Glauben, ein mächtiger Mann Gottes und betete am Ende für die Kranken und rief sie nach vorne und da saß meine Frau dann vorne mit ihren fürchterlichen Rückenschmerzen und dann ging er auf sie zu und sagte ihr, jetzt sei du ganz still, hör auf zu beten, ich bete jetzt für dich und empfange einfach nur, was der Herr für dich hat. Und dann legte er die Hände auf und betete und dann kam die Kraft Gottes dermaßen auf sie zu, dass sie es spürte, wie die Kraft durch ihren Körper fuhr, in ihren Rücken reinfuhr, ihr den ganzen Körper durchfuhr und sie stand auf und war auf der Stelle geheilt. Und sie kam nach Hause und sie war gesund. Dreimal im Laufe der nächsten Jahre gab es Situationen, wo die Rückenschmerzen zurückkommen wollten. Und sie hatte gelernt, das nicht ernst zu nehmen und hat dann immer sofort und sie musste dieses Wunder Gottes festhalten, im Glauben ergreifen und verteidigen, denn da war einer, der ihr wieder das rauben wollte, was sie empfangen hatte. Gott ist gut und Gott ist allmächtig. Und für ihn ist kein Ding unmöglich. Und wir haben Hoffnung. Und wenn die Dinge chronisch sind und wenn sie Jahre und Jahrzehnte sich nicht verändert haben, warum sollten wir nicht erwarten, dass Gott morgen antwortet? Diese unbändige Hoffnung, die darf nicht von uns gehen. Die halten wir fest. Gott ist gut und er ist allmächtig. Dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, erklärt die Theologie. Er steht eben außerhalb der Raum- und Zeitwirklichkeit. Er ist kein Geschöpf, nicht Teil des Kosmoses, sondern der Schöpfer des Kosmoses. Das heißt, er steht über den Dingen. Und darum ist er eben nicht an Materie und Zeit gebunden. Er ist ewig. Und nicht den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt untertan, sondern er hat sie geschaffen. Er ist allmächtig und er ist allgegenwärtig. Er umgibt unsere vier Dimensionen und ist Herr darüber. Darum ist es
sprechen.
Allein aus der Theologie so schnell abzuleiten. Ja, ihm ist kein Ding unmöglich. Er kann in die Naturgesetze eingreifen, jederzeit, an jedem Ort, wie er will. Denn er ist Gott und kein Mensch. Halleluja. Das ist erst einmal so wichtig. In der Person Jesu bekommen wir eine Ahnung von dieser Allmacht. Und davon erzählen die Augenzeugen hier in unserem Text. Nach einem anstrengenden Tag mit 5000 Menschen, Jesus hat den ganzen Tag gepredigt, hat er dieses große Wunder getan und sie alle gespeist. Und jetzt ist so Abend geworden und sie sind auf dem See unterwegs. Da kommt ein Sturm auf, die Jünger haben alle Hände voll zu tun, Sorgenfalten machen sich auf ihrer Stirn breit und dann nehmen sie diese Gestalt wahr, die da mitten auf dem See auf sie zukommt. Wahnsinn! Wir erheben uns ein bisschen über die Furcht der Jünger, aber was wäre denn bei uns geschehen? Uns wäre auch das Herz in die Hose gerutscht. Wer rechnet denn mit einer menschlichen Gestalt mitten auf dem See? Kein Wunder, dass sie da ein Gespenst sehen. Und erst als sie das Gespenst anrufen oder Jesus sie anspricht, begreifen sie, dass sie keine Furcht haben müssen. Und dann ist da dieser Mann im Boot namens Petrus. Das war ein toller Typ. Ich weiß nicht, wie ihr den Petrus seht. Ich finde, das ist ein genialer Typ. Ein echtes Vorbild. Ich mag ihn. Er sieht etwas von der Allmacht Gottes in Jesus, dass bei Gott, also bei Jesus, kein Ding unmöglich ist, dass er auf Wasser gehen kann. Und er zieht für sich daraus die Konsequenz, das will ich auch. Also wenn Jesus das kann, dann kann er mich auch in die Lage versetzen. Wenn er mich ruft, dann ist das möglich. Denn Gott ist gut, offensichtlich, und er ist allmächtig, offensichtlich. Und wenn ich sein Jünger bin, dann muss das auch in meinem Leben irgendwo auftauchen. Dann muss in meinem Leben auch etwas möglich sein, was normalerweise nicht möglich ist. Dann darf ich etwas riskieren mit meinem Gott. Und der Petrus ist kein Schreibtischtheologe. Keiner, der da über seine dicken Bücher sitzt und dicke Bücher schreibt. Sondern er ist der Mann der Tat. Er ist unglaublich leidenschaftlich. Er setzt um, was er begriffen hat. Und darum will er es jetzt wissen. Und er fragt Jesus, ob er kommen dürfe. Und Jesus lädt ihn ein. Komm, tritt aufs Wasser. Und dann macht Petrus diese Erfahrung, dass er tatsächlich auf dem Wasser laufen kann. Das Wasser trägt ihn. Er geht auf Jesus zu. Und erst als er anfängt nachzudenken, als er auf die Umstände schaut, als er sich die Realitäten bewusst macht, als er wirklich merkt, was er da tut, da verschwindet sein Urvertrauen. Er schaut nicht mehr auf Jesus, dem alle Dinge möglich sind, sondern auf diese bedrohlichen Umstände und er fängt an zu sinken und ist dabei zu ertrinken. Einige Bibelübersetzer haben diesem Abschnitt die Überschrift gegeben, der sinkende Petrus. Das ist die Geschichte, die wir kennen, oder? Kennst du schon die Geschichte des sinkenden Petrus? Manche anderen Übersetzungen haben geschrieben, Jesus geht auf dem Wasser. Ich finde, dass all diese Überschriften der Realität des Textes nicht wirklich gerecht werden. Das Besondere an diesem Text ist doch geradezu, dass Petrus auf dem Wasser geht. Oder? Das ist doch der Knüller. Dass der allmächtige Gott auf dem Wasser gehen kann und Jesus ist der Sohn Gottes, sollte man von ihm erwarten können. Aber dass Petrus auf dem Wasser geht, das ist doch die Sensation hier. Das macht den Unterschied aus. Warum wird das unterschlagen? Warum wird immer nur die Niederlage hier betont des Petrus, dass er da abnippelt und fast sein Leben verloren hätte? Warum denken wir so? steckt da diese Skepsis hinter, die sich gegen alles wehrt, was das normale christliche Maß übersteigt? Dieser Petrus, warum immer so überzogen, immer so unnüchtern, so radikal? Petrus, bleib da, wo du herkommst. Wage nicht zu viel. Du überdrehst, Petrus. Skepsis von Menschen, die mit Jesus so alles wagen wollen. Vielleicht macht sich aber auch bei dem einen oder anderen Schadenfreude bereit, als Petrus da versank. Nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten, allzu viel ist ungesund. Bäh, jetzt siehst du mal, was du davon hast. Wussten wir doch, dass das nicht funktioniert. Aber du musst ja immer voraus sein. Ha, ha, ha. Warum müssen wir die Niederlage, das Sinken des Petrus so betonen? Und können uns nicht freuen über den Mut, über das Risiko, über diese Bereitschaft, ähnlich wie Jesus sein zu wollen, alles wie Jesus tun zu wollen. Also für mich ist Petrus ein Held, ein Vorbild. Einer, der wirklich ernst macht, was er von Jesus begriffen hat. Einer derer, die uns sagen, du, bei Gott ist wirklich kein Ding unmöglich. Geh mutig voran, riskiere doch etwas im Glauben. Also, Petrus geht auf dem Wasser, ist die Überschrift, die ich hier wählen würde. Petrus ist einer, der seinem Gott vertraut und der bereit ist, Risiken einzugehen. Natürlich muss ich zugeben, dass Petrus am Ende erlebt, dass er sein Glaubenskonto überzogen hat und fast sein Leben verloren hätte. Zugegeben, das ist richtig. Aber was ist denn da passiert? Was passierte denn im Augenblick der Niederlage? Was passierte denn in dem Augenblick, als sein Gottvertrauen irgendwie schwand und die Realitäten so übermächtig wurden? Was war denn ganz zuletzt das Ergebnis seines Glaubensrisikos? War das alles nur Niederlage und peinlich? Bevor es mit Petrus zu Ende geht, ergreift Jesus seine Hand und bringt ihn sicher zum Boot zurück. Das Boot, der Wind legt sich, im Boot herrscht wieder Frieden. Und wir sehen, wie die Jünger so überwältigt waren von dem, was sie beobachtet haben, dass sie auf ihre Knie fielen und Jesus anbeteten. Du bist wahrlich Gottes Sohn. Im Ergebnis ist das, was scheinbar eine Niederlage war, eine ganz große lebensprägende Glaubenserfahrung des Petrus. Petrus hat in diesem Augenblick, als er mit Jesus unterwegs war auf dem Wasser, einen ganz gewaltigen Glaubensschritt nach vorne gemacht. Er hat erlebt, was möglich ist mit dem lebendigen Gott. Und selbst seine Niederlage konnte ihm das nicht rauben. Die anderen sind im Boot geblieben. Sie haben es nicht gewagt. Wer ist denn, als sie am Land angekommen waren, der Meerbeschenkte? Die, die im sicheren, scheinbar sicheren Boot waren? Oder der, der auf Jesus zugegangen war? Der erlebt hat, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ist das Unmögliche möglich. Und der erlebt hat, und wenn ich in diesem Risiko verliere und versage, ist da die Hand Jesus, die mich hält. Ich gehe nicht unter. Seine Hand hält mich und er bringt mich zurück. Wer war jetzt der Beschenkte? Wer waren die Beschämten am Ende dieses Tages? Petrus, der Unnüchterne, der mal wieder sein Glaubenskonto überzieht? Nein, er hat den lebendigen Gott gesehen, er hat ihm in die Augen geschaut, er hat seine Hand fassen können. Er war der Erste, der auf den Knien lag und er wusste, es lohnt sich. Ich blamier mich gerne für Jesus. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Ich kann mit ihm auf dem Wasser gehen. Wenn ich an die Grenzen komme, seine starke Hand hält mich. Und er hat erlebt, wie Jesus ihm am Ende keine Vorwürfe gemacht hat, sondern dass Jesus ihm in dieser großen Niederlage geradezu gepusht hat und ihm gesagt hat, Petrus, du warst genau richtig. Das war super, was du gemacht hast. Warum hast du nur gezweifelt? Das hätte doch funktioniert. Du hättest bis zu mir kommen dürfen. Und macht ihm damit Mut. Petrus, wenn du nicht auf die Umstände geschaut hättest, alles wäre möglich gewesen. Er pusht ihn noch, er trainiert ihn, er feiert ihn. Jesus, der Cheerleader von Petrus, der sich darüber freut, dass da einer ernst macht mit ihm, dem lebendigen Gott. Kein kleinkarierter Jesus, der ihm dann vorhält und Vorhaltungen macht und ihm sein Versagen vorwirft. Davon lese ich nichts. Petrus, warum bist du so kleingläubig? Hättest durchhalten sollen. Hättest ganz zu mir kommen müssen. Petrus ist am Ende dieser Geschichte der Beschenkte. Und aus dieser Ersterfahrung mit Jesus wird dann bei Petrus eine lebensprägende Erfahrung, ja ein Lebensstil. Das offenbart der weitere Weg des Petrus mit Jesus. Petrus zeichnet sich in der Folgezeit aus, dadurch, dass er großen Mut und große Risikobereitschaft einbrachte in seine Nachfolge. Das will ich euch noch an einigen Stationen bewusst machen. Und mein Gebet ist dabei, dass durch all diese Stationen, die Petrus durchmachte, dass indem wir sie wahrnehmen, dass ihr Glaube aufgebaut wird und wir uns festmachen in dieser Aussage, dass bei ihm alle Dinge möglich sind, bei unserem Gott, und dass wir ausgefordert sind, mutig Schritte nach vorne zu gehen und eben auch Risiken einzugehen. Da ist die Gefangennahme Jesu. Und wieder fällt Petrus auf. Da kommen die Soldaten, wollen Jesus festnehmen. Und alle erstarren in Angst. Die Jünger sind total passiv, gelähmt vor Angst. Und da ist Petrus, wieder dieser blöde Petrus, der nicht weiß, was er tut, der wieder so außer sich ist, so unkontrolliert ist und da sein Schwert zieht und auf die Gegner losgeht und dann einem Soldaten das Ohr abschlägt. Aber ist das nur einfach ungezügeltes Wesen des Petrus? Oder könnte man es nicht auch so verstehen, dass der Mann sowas von fasziniert war von Jesus, sich so mit ihm identifizierte, dass er für seinen Meister alles geben wollte und bereit war, sein Leben zu geben? Er hatte doch ein Schwert, er musste doch seinen Herrn und Meister verteidigen und da spielte es doch keine Rolle, ob da 20 oder 30 in der Überzahl waren. Er musste das tun, was er konnte. Und er stellte sich dieser Aufgabe, für seinen Herrn zu streiten. Ist das so verkehrt? Ist das eine falsche Herzenshaltung? Eine überzogene Leidenschaft? Oder ist es einfach Liebe zu Jesus und die Bereitschaft, für ihn alles zu geben und alles zu riskieren? Okay, es kommt wieder heraus, dass Petrus nicht so richtig funktioniert hat, dass er nicht so ganz im Willen des Herrn war. Jesus muss den Petrus bremsen und muss seinen Eifer korrigieren. Der Eifer des Petrus war für Jesus in dieser Situation wirklich nicht angemessen. Aber was macht Jesus mit diesem Fehler, mit diesem Übereifer, mit dieser unreflektierten Risikobereitschaft, mit dieser Leidenschaft für Jesus zu kämpfen? Er greift ein und Jesus bringt die Dinge in Ordnung, die Petrus in seiner Leidenschaft und seinem Übereifer vermurkst hatte. Ist das nicht gewaltig? Er hatte was Falsches gemacht in seiner Leidenschaft, aber er hat es doch für seinen Herrn gemacht. Und nun kommt Jesus und bringt in Ordnung, was er da überzogen hat und heilt dieses Ohr des Knechtes. Und ganz so nebenbei erteilt Jesus dem Petrus auch noch eine Lektion in Sachen Friedensethik, dass es nicht angemessen ist, immer gleich das Schwert zu ziehen und hier den Konflikt zu provozieren. Und so ist am Ende Petrus nicht der Beschämte, sondern wieder da, der eine unglaubliche Lektion erlebt hat. Selbst wenn ich etwas wage für Jesus und dabei übers Ziel hinausschieße, mein Herr verachtet mich nicht dafür. Mein Herr nimmt mich in seine Schule und hilft mir, die Dinge zu verstehen. Und was ich verbockt habe, die Güte des Herrn ist so groß, dass er die Dinge wieder repariert. Ist das nicht eine unglaubliche Erfahrung? Im Reich Gottes dürfen wir Fehler machen. Bei deinem Vater im Himmel darfst du Fehler machen. Und du bekommst nicht sofort die Rechnung präsentiert. Du darfst übers Ziel hinausschießen. Das muss nicht alles kontrolliert sein und die Zustimmung der Massen haben. Du darfst dich ausprobieren vor deinem Vater. Lieber ein Herz der Leidenschaft, das übers Ziel hinausschießt, aus Begeisterung und Liebe. Und Jesus muss das liebevoll korrigieren, oder wir als geistliche Leiter müssen es liebevoll korrigieren, als jemand, der nur im sicheren Wohnzimmer sitzt und nicht aufsteht für Jesus. Für mich ist der Petrus ein so wunderbares Beispiel. Ich darf mit ihm, mit Jesus vorangehen und mein Herz sprechen lassen und etwas mit ihm riskieren. Dann so, das hatten wir gerade. Dritte Szene. Da ist die Gefangennahme Jesu. Jesus wird verhört. Die meisten anderen Jünger haben sich längst auf und davon gemacht, nach Hause, die Türen zugemacht, aus Angst vor den Konsequenzen. Und nur er und Johannes gehen mit und haben den Mut, sich da im Hof des hohen Priesters aufzuhalten. Es war die Nähe, die Sehnsucht nach Jesus, die Sehnsucht nach seiner Nähe, dieses Empfinden von, ich muss doch da sein, wo mein Herr ist. Ich kann ihn doch nicht einfach alleine lassen in dieser dunklen, schweren Stunde. Ich muss doch sehen, wo ich helfen kann. Das trieb Petrus so in diesen Hof. Und dabei ging er ein großes Risiko ein, entdeckt zu werden, entlarvt zu werden, selbst eingelocht zu werden mit all den Konsequenzen. Und er ist bereit, genau das zu wagen, trotzdem hinzugehen, in der Begeisterung und Liebe und Leidenschaft zu Jesus. Und dann die Erfahrung, dass er sein Glaubenskonto wieder überzogen hat. Und er wird entlarvt. Und auf einmal geht alle Leidenschaft, fließt aus ihm heraus und alle Begeisterung über Jesus. Und er sitzt da und verrät Jesus dreimal. Das könnte so verstanden werden als die größte Niederlage. Petrus, dieser Waschlappen, spuckt große Töne und am Ende nichts dahinter. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass Jesus in all dem total die Kontrolle hat und dass der himmlische Vater Petrus einen Schritt weiterführen wollte und Petrus an die Tiefe seines Herzens heranführen wollte und Petrus zeigen wollte, was in dem Petrus alles lebte. Er wollte dem Petrus eine wichtige Lektion über sich selbst erteilen, dass Petrus begreift, manchmal neige ich zur Selbstüberschätzung. Manchmal bin ich zu schnell dabei mit meinen Sprüchen. Jesus, ich folge mit dir in den Tod, konnte Petrus ja so aus Begeisterung sagen und war sich so seiner selbst sicher. Und der Vater im Himmel wollte ihm zeigen, du Petrus, du kennst dein Herz noch nicht. Da ist noch etwas, was ich dir beibringen möchte. Du wirst deine Versprechen nicht alle halten können. Du wirst manches Mal dein Glaubenskonto überziehen. Und jetzt sitzt da Petrus im Garten versteckt wie ein Häuflein Elend und weint bitterlich. Er ist seinem Herzen begegnet, den Abgründen seines Herzens. Aber ist das schlimm, wenn wir den Abgründen unseres Herzens begegnen? Ist es die Katastrophe? Muss das unter allen Umständen verhindert werden? Oder ist es nicht geradezu die Güte Gottes, wenn wir uns selbst wirklich erkennen, wenn wir aus der Selbsttäuschung herausgeführt werden, wenn Jesus uns die Augen öffnet für das, was wir wirklich sind, damit wir dann umkehren und lernen, aus Gnade zu leben. Und das ist dann die Lektion, die Petrus machen durfte. Als dann dieser Morgen kommt nach der Auferstehung, Petrus ist völlig desillusioniert zurückgegangen zu seinen Booten, zu seinen Netzen. Er hatte den Herrn verraten. Jesus war gestorben. Es war zappenduster in seinem Herzen. Dann war Jesus auferstanden. Diese Nachricht faszinierte, begeisterte. Aber Petrus hatte die Sorge, Jesus zu begegnen, so ganz persönlich zu begegnen. Da war ja noch diese Rechnung offen. Und was hat er erwartet? Dass Jesus ihm die Leviten liest. Dass Jesus ihn so richtig zur Brust nimmt und ihm zeigt, wie erbärmlich er ist. Und was erlebt er dann? Dass Jesus ein Frühstück bereitet hat am Strand. Dass Jesus nur auf ihn wartet. Und als die beiden einander gegenüberstehen und zum ersten Mal dieser Blickkontakt möglich wird, vor dem sich Petrus so gefürchtet hat, da fragt Jesus ihn: Nur hast du mich lieb? Nur das war Jesus wichtig. Nicht der erhobene Zeigefinger. Nicht, dass Jesus Petrus jetzt runtermachen, sondern nur: Petrus, hast du mich lieb? Nur das zählt, dass du mich lieb hast. Und dreimal durfte Petrus das dem Jesus sagen: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das war das Einzige, was übrig blieb. Und es war das Größte, was übrig blieb. Das, was Jesus hören wollte. Und dann hört er das, dass Jesus ihm sagt: Und ich vertraue dir meine Kirche an, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Nicht der Loser, der jetzt erst nochmal neu in den Ring geschickt wird, um sich zu bewähren, und nach 3 Jahren können wir mal sprechen, ob du wieder als Hauskreisleiter anfangen kannst. Sondern weide meine Schafe. Ich vertraue sie dir an. Ich traue es dir zu, dass du Weg weitergehst mit mir und gestärkt aus dieser Situation herauskommst, denn du bist deinem Herzen begegnet, aber auch meiner Liebe, meiner Gnade und meiner Vergebung. So geht Jesus mit uns um. Wir dürfen Fehler machen, wir dürfen versagen. Er bringt die Sachen wieder zurecht. Wir begegnen unserem eigenen Herzen, wir erschrecken über uns selbst und dann verurteilt er uns nicht, sondern Gemeinde ist dieser Raum der Gnade, Reich Gottes ist dieser Raum der Gnade, in dem wir leben können. Und wenn wir den Blickkontakt zu Jesus haben, verwandelt sich alles. Und wenn wir uns dann so dreckig und so als Versager fühlen, die den Standard nicht gehalten haben, die Frage, die er dir stellt, ist: Hast du mich lieb? Und ich weiß, wie oft ich nur noch da stand und sagte: Herr, das eine weiß ich, dass ich dich über alles liebe. Heute Morgen noch habe ich ihm das so gesagt: Das weiß ich, dass ich dich lieb habe. Vater, mein Herr Jesus, du guter Geist Gottes, dich habe ich lieb. Wenn ich auch nichts anderes habe, aber das habe ich. Und weißt du, dass das genügt? Um ein Werkzeug in seiner Hand zu werden. Aber alles fing damit an, dass Petrus einer war, der von Jesus so begeistert war, der wusste, bei ihm ist alles möglich und der bereit war, auszusteigen und sein Herz sprechen zu lassen und Risiken einzugehen. Jesu Liebe war so überzeugend, dass Petrus nicht ausgebremst wurde, sondern sich in der Folgezeit weiterhin überzeugt zeigte, bei Gott ist kein Ding unmöglich und darum gehe ich mutig voran. Wir sehen ihn dann zu Pfingsten, als er den Heiligen Geist empfängt, wie dieser Petrus nicht klein gemacht und jetzt vorsichtig und schüchtern, so der Letzte in der Reihe, geht ihr mal voran, ich habe ja so viel versagt. Nein, der Petrus steht wieder an vorderster Front, riskiert alles, dass die ganze öffentliche Meinung gegen ihn geht und erklärt dieses unglaubliche Phänomen von Pfingsten, spricht da zu Tausenden, ist wieder das Aushängeschild, der an vorderster Front steht, wieder geht er alle Risiken ein. Er ist nicht ausgebremst, ist nicht vorsichtig geworden und jetzt lässt er die anderen machen, so skeptisch, selbstzweifelnd, sondern die Liebe Jesu hat ihn überwunden und nun steht er da und predigt das Wort und 3000 Menschen werden an diesem Tag Christen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich und die Liebe des Christus in uns ist stärker als alle Furcht und setzt uns dazu in die Lage. Wenige Tage später kommt er an die Tür des Tempels, da ist da dieser Bettler und will Geld. Und dann steht da dieser Petrus und sagt ihm, du, ich habe kein Geld, aber das, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu von Nazareth, stehe auf. Ja, wer macht denn sowas in aller Öffentlichkeit? Er nimmt ihn nicht hinter dem Busch und guckt mal, ob wir vielleicht beten können, vielleicht geschieht ja etwas, sondern riskiert das wieder, dass er sich total blamiert. Bisher hatte das nicht funktioniert oder er wusste ja nicht, ist Jesus mit mir, funktioniert das hier so einfach? Petrus ist wieder der, der das Risiko eingeht. Und der Herr stellt sich zu ihm und das Wunder geschieht. Aus Liebe zu Jesus, aus diesem Wissen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann verweigert sich Petrus der Political Correctness. Es gab da diesen Mainstream in Jerusalem, der war total gegen Jesus ausgerichtet. Man durfte nur das Richtige sagen und das bedeutete eben, sich nicht zu Jesus zu bekennen. Und da wird dann Petrus vor den Hohen Rat gerufen und er muss sich rechtfertigen für das, was er tut. Und Petrus ist bereit, Farbe zu bekennen und bekennt sich zu Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, nimmt die anderen in Pflicht und erntet Schläge und erntet Gefängnis und erntet das Wunder, dass der Engel ihn herausholt und wieder deutlich wird, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Petrus, ein Mann, der wirklich ernst macht mit Gott und sein Herz sprechen lässt und bereit ist, im Glauben die Dinge zu wagen. Und damit baut Gott sein Reich. Was machen wir mit diesem Vorbild des Petrus? Was will er uns sagen? Was sagt er dir? Spürt ihr, wie Jesus um uns wirbt, gerade in dieser glaubensarmen Zeit, in einer Gesellschaft, die so auf Sicherheit bedacht ist. Alles muss abgesichert sein. Eine Kirche, die auf Sicherheiten setzt, die dem eigenen Konto mehr vertraut als der Versorgung Gottes, die lauter immer nur aufrechnet, was haben wir, das wir geben können und sich nicht an dem orientiert, was das Reich Gottes nötig machen könnte. Die Allmacht Gottes braucht auf unserer Seite den Glaubensakt, dieses kindliche Urvertrauen mit dem vorbereiteten Traum, dass Gott gut ist, mit dem wir dann mutige Schritte nach vorne gehen. Ich bin 37 Jahre Pastor. Wir haben viele Träume geträumt, immer überzeugt, dass Gott gut ist. Wir sind viele Risiken eingegangen, überzeugt, dass Gott allmächtig ist. Ich weiß, den einen Sonntag, nachdem wir unsere erste Gemeinde gegründet hatten, hatten viele abgegeben, Mitarbeiter, damit dann auch viel Geld abgegeben. Und ich vor die Gemeinde getreten bin und gesagt habe, am Ende des Jahres werden wir 70.000 D-Mark Schulden haben, weil wir so viel jetzt investiert hatten. Aber wir sind hier im Glauben gegangen, dass unser Gott unser Versorger ist und bei ihm kein Ding unmöglich ist. Am Ende des Jahres hatten wir nicht 70.000 D-Mark Schulden, sondern ich glaube 40.000 D-Mark plus, irgendwie so. Gott hat sich dazu gestellt. Gott ist allmächtig. Aber wir mussten den Schritt gehen, bevor wir das Geld in der Tasche hatten. Wenn wir immer nur erst sehen wollen, um dann etwas zu riskieren, kommen wir nicht weit im Reich Gottes. Wie ist das Wunder der Brotvermehrung möglich geworden? Hat Jesus erst das Brot vermehrt und dann waren da die großen Haufen Brot und Fisch und dann sind die Jünger losgezogen und haben das verteilt oder sind sie jeder dann mit so einem kleinen Körbchen losgegangen, da war nichts drin. Normalerweise nach der ersten Reihe wäre das Körbchen leer geworden und sie haben angefangen und dann wird das Körbchen nicht leer. Nicht erst sehen, um dann zu gehorchen, sondern Gott vertrauen und losgehen. Gott ist gut und bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr aufsteht für Jesus, wenn ihr daran glaubt, dass euer Vater im Himmel gut ist, dass er allmächtig ist, dass er euer Herz sprechen lasst und nicht euer Sicherungsdenken. Und wenn ihr euch vergreift, wenn ihr daneben packt, wenn ihr versagt, dass ihr von vornherein wisst, mein Vater ist für mich und er bringt die Dinge wieder in Ordnung. Aber ich möchte ihn über alles lieben und aus Liebe zu ihm das geben, was ich habe. Wenn ich meinen Dienst überschaue, dann bleibt so bei all dem, was wir riskiert haben und mit Jesus erleben wollten, vielleicht dann doch immer noch zurück die Traurigkeit, an manchen Punkten zu kleinmütig gewesen zu sein. Hätten wir nicht noch mehr mit Jesus erleben dürfen? Ich habe in den 90er Jahren angefangen, das Thema Heilung zu thematisieren. Habe damals eine Menge Kritik dafür geerntet. Ich habe so versucht, alles auf die Karte Jesu zu setzen und für die Kranken gebetet, Seminare angeboten. Und wir haben kaum was erlebt. Es war so frustrierend. Und irgendwann habe ich aufgehört. Hatte ich keinen Mut mehr. War ich froh, wenn die Ältesten gebetet haben. Und dann wird meine Schwester krank. 2 Jahre dieser Krebskampf. Und wir haben gebetet wie die Weltmeister, alles in die Waagschale geworfen. Jede Woche eine prophetische Ermutigung, wir sollen weitermachen, der Herr wird sich verherrlichen. Leute aus dem Ausland haben uns ermutigt, die nichts wussten. Es waren so glasklare Prophetien, dass es so deutlich war, der Herr will ein Wunder, ein Exempel statuieren. Und meine Schwester, die solch eine Leidenschaft hatte für die Kranken und für die Schwachen und die Leidenden und die so vorbildlich war und kurz davor war, mit einem Heilungsdienst durchzubrechen. Und dann wird sie dermaßen geschlagen und leidet da 2 Jahre und stirbt diesen erbärmlichen Tod. Es war die größte Niederlage. Aber dann zu sagen, und da bin ich so dankbar, dass der Herr mir da herausgeholfen hat. Ich habe es ja gestern erzählt oder weiß nicht heute, dass er für uns gebetet hat, dass unser Glaube nicht aufhört. Und jetzt wieder aufzustehen und zu sagen, ja Herr, wir sind gefallen. Wir haben es nicht gepackt. Ich war nicht treu genug. Ich habe mich frustrieren lassen. Aber ich habe dich lieb. Das war heute Morgen mein Gebet. Ich habe dich lieb und ich will es wagen. Und wenn ich es nicht erlebe, dann werden es meine Kinder erleben. Dass du uns auch diese Dimension des Reiches Gottes zurückschenkst. Oh, du bist es wert, du bist gut, du bist allmächtig und du möchtest, dass ich dir vertraue. Und irgendwann in den letzten Monaten musste ich für mich neu definieren, was Vollmacht ist. Ich habe immer gedacht, Vollmacht ist, wenn ich bete und die Menschen werden gesund. Wenn ich predige und die Menschen reagieren und werden Christen. Und der Herr hat mir gezeigt, dass Vollmacht was ganz anderes ist. Nämlich ihm und seinem Wort zu vertrauen und seinem Wort gemäß im Gehorsam zu handeln. Das ist Vollmacht. Denn die Frucht, die Antwort auf unseren Glauben, das ist Sache des Herrn. Das haben wir nie in den Händen. Die Bekehrung machen nicht wir, die macht der Herr. Die Heilung machen nicht wir, die macht der Herr. Das ist sein Problem, wenn das nicht passiert, was ich im Gebet erbitte. Aber der Herr fragt mich, hast du mich lieb? Vertraust du mir? Und bist du bereit, das Risiko einzugehen und den Schritt zu gehen? Das genügt und alles andere überlass doch mir. Und ich sorge für dich und ich spreche das letzte Wort. Liebe Geschwister, habt Mut. Wenn ihr irgendwie aufgehört habt zu vertrauen, wenn ihr ein Glaubensziel hattet und gescheitert seid, wenn ihr euch so leer empfindet, als Versager, als so ohne wirkliche Aussage, ohne wirkliches Kraft, ohne wirklichen kraftvollen Dienst, lasst euch nicht blöffen. Die erste Frage ist, hast du Jesus lieb? Und die zweite Frage, willst du ihm folgen und den Pulsen seines Geistes nachgeben, wenn er sagt, geh und vertrau mir. Wollt ihr als Gemeinde aufstehen und das Verrückte mit ihm wagen? Das, was vielleicht keiner wagt, weil ihr Jesus mehr liebt als alles andere. Dafür möchte ich beten. Können wir aufstehen dazu? Herr, ich möchte dir danken für das geistliche Erbe dieser Gemeinde, für die Menschen danken, die hier Reich Gottes gebaut haben, die hier dich geliebt haben, die hier vertraut, die dir hier vertraut haben und mit dir unterwegs waren, die alles in die Waagschale geworfen haben. Ich möchte dir danken für die Generationen, die da vor uns waren und dass wir auf den Schultern dieser Generation stehen. Ich möchte das achten, was du durch sie getan hast und wertschätzen. Danke für die geistlichen Kämpfe, die sie gekämpft haben, für die Treue, die sie bewahrt haben. Und danke, Herr, dass du auch das, was nicht gut war, in Liebe angesehen hast und Vergebung gewirkt hast und immer wieder einen Neuanfang. Und ich danke dir, dass wir heute Zeugen sein dürfen für einen Neuaufbruch in dieser Gemeinde. Herr, du bist treu, du bist wirklich treu und du kannst das, was tot ist, zu neuem Leben erwecken und das, was runtergebrannt ist, zu neuer Ehre bringen und zu neuer Kraft emporsteigen lassen. Du richtest das zerknickte Rohr auf und du gibst dem Docht, der da nur noch vor sich hinglimmt, neues Feuer, neue Strahlkraft, neue Wärme. Und ich spreche das aus über diese Gemeinde, dass sie leben soll, dass sie die Werke des Herrn tun soll, dass die Liebe zu dir hier den Grundzug zu allem darstellt. Dass die Geschwister dieser Gemeinde, von der Gemeindeleitung an bis zur letzten Reihe, dass es eine Gemeinde ist, die überzeugt ist davon, dass du gut bist, die überzeugt davon ist, dass du allmächtig bist, die überzeugt davon ist, dass du barmherzig und gnädig, gütig und treu bist, dass dein Bund immer noch gilt, dass dein Bund feststeht, Herr. Das lass sie ergreifen können im Glauben. Und wir überkommen gemeinsam der Furcht und der Skepsis und der Glaubenslosigkeit. Wir wollen ergreifen dein Heil. Wir wollen das Erbe ergreifen, das für diese Gemeinde gedacht ist. Und diese Gemeinde soll ein Ort sein, der Segen bedeutet für Oberhausen und darüber hinaus, Herr. Wir wollen groß träumen von dem, was möglich ist, in deiner Kraft und Gnade. Wir orientieren uns nicht an dem, was gestern war, sondern an dem, was dein Wort sagt. Dein Reich komme hier, dein Wille geschehe hier. Und Herr, wenn uns unser Herz anklagt, bitte ich dich, dass du kommst mit dem Geist der Gnade und der Umkehr, mit dem Geist der Vergebung. Und dass wir dann einander das zusprechen dürfen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn wir geplagt sind von einem schlechten Gewissen, sage ich dir, steh auf im Namen des Herrn. Deine Sünden sind dir vergeben. Komm heraus aus der Scham und tritt auf als ein Mann, als eine Frau Gottes, die Gott vertraut mehr als dem eigenen Herzen. Vater, ich habe dich gestern Abend gebeten, dass die Geschwister anfangen zu träumen und das war noch nicht so besonders. Ich bitte dich für diese Nacht, dass du ihnen anfängst, Träume zu geben. Träume von deiner Größe, von deiner Souveränität, von deinen Zielen mit dieser Gemeinde. Und dass du dann kommst, du Geist des Glaubens, und dass du eine Kühnheit entwickelst, ein inneres Aufstehen, dass sich hier Herzen verbinden, dass hier Herzen eine Einheit werden, einen Bund bilden vor dir, um mit dir alles zu wagen, Herr. Ich möchte gebeten, dass hier an diesem Ort Menschen gesund werden, Menschen in die Freiheit kommen, Menschen befreit werden von Bindungen, um dich zu bekennen als den Herrn der Herren. Ein Ort, den der Feind fürchten muss, weil hier Sieg Jesu deutlich wird und manifest ist, Herr. Segne die Menschen hier, segne die Leiterschaft, dass sie in Kühnheit vorangeht, in Einheit. Dass immer einer da ist, der das lösende Wort hat, der den Blick des Glaubens hat, wenn andere gerade einmal mutlos geworden sind. Lasse sich gegenseitig ermahnen und ermutigen, dir zu vertrauen. Und bewahre sie in all diesen Schritten. Und wenn sie ihr Glaubenskonto überziehen, dann lass sie sicher sein in dem, dass du ein Gott bist, der so gerne vergibt. Und der das, was wir falsch machen, auch wieder berichtigt. Und dann uns neu ins Rennen schickt. Herr, hier soll eine Kultur der Freiheit etabliert sein, mit Jesus etwas wagen zu dürfen, Fehler machen zu dürfen, weil du, Jesus, der bist, der so gerne vergibt und der so gerne hilft und der nur an einem interessiert ist, dass wir dich mehr lieben als alles andere. Ich segne meine Geschwister zu dieser Grundhaltung und dieser Freude an dir. Seid die Gesegneten des Herrn, seid die Ermutigten des Herrn. Heiliger Geist, falle neu auf meine Geschwister, dass sie aus deiner Kraft leben und nicht mehr aus eigener Kraft, dass sie Furcht überwinden. Schämt euch nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes. Ihr habt nicht den Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ihr seid berufen, Überwinder zu sein. Botschafter des Reiches Gottes hier und im Ruhrgebiet. Halleluja! Und da wartet eine Ernte auf euch und die nehmt ein in der Kraft des Herrn. Fangt an zu träumen, fangt an zu sehen. Der Pulsschlag des Heiligen Geistes soll in euch zu spüren sein. Und das gilt für Jung und Alt, nicht nur für die jungen Fitten, sondern ich rufe das den Älter gewordenen zu, Euer Glaube soll sich erneuern. Ihr sollt ein junges Herz bekommen, ein unbeschwertes Herz, ein kühnes Herz. Eure Gebete sollen atmen, den Geist des Glaubens, den Geist der Leidenschaft. Ihr sollt die sein, die wie Mose den Arm heben zum Himmel und den Sieg vom Himmel her erbeten. Und die jungen Leute in der Schlacht sollen spüren, dass da Rückenwind ist, dass da Glaube sie begleitet und Zuversicht. Hier bitte eine Einheit von Jung und Alt in der Kraft des Geistes. Danke, Herr, du segnest diese Gemeinde. Wir vertrauen dir, wir geben dir die Ehre. Du guter Herr, du guter Geist, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen.
Vielleicht können wir noch beten für unsere